Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon ist Bettina Schmieding. Der heutige Montag ist geprägt durch das Gedenken an die Opfer der Shoah. Allein in Auschwitz wurden weit über 1 Million Menschen ermordet. Die meisten waren Juden. Als die Befreier kamen, war es für viele Überlebende viel zu spät. Filmaufnahmen haben diese entsetzlichen Momente für die Ewigkeit festgehalten.
Frühjahr 1945. Die Alliierten kämpfen sich durch die Ruinen von Deutschland mit Waffen und mit Kameras. Die Kameratrupps gehören zu den ersten, die den Albtraum der nationalsozialistischen Konzentrationslager entdecken. Aus den Bildern soll später ein einzigartiger Dokumentarfilm entstehen.
Doch dieser Film sollte erst viele Jahrzehnte später an die Öffentlichkeit kommen. Über die Gründe dafür, darum geht es in Night Will Fall, einem Film über diese Filmaufnahmen, also woraus wir gerade etwas gehört haben. Als die Soldaten Auschwitz und in den Monaten danach andere Lager erreichten, boten sich ihnen unvorstellbare Szenen. Auch in Bergen-Belsen, das im Frühjahr 1945 befreit wurde, fanden sie viele tausend Leichen, zwischen ihnen selber vom Tode gezeichnete Überlebende. Die Bilder der filmenden Soldaten haben sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. German Concentration Camps Factual Survey, ein Tatsachenbericht über deutsche Konzentrationslager also, war der Arbeitstitel des britischen Films. Dieser Film schaffte es erst 1985 unter dem Titel Memory of the Camps in die Öffentlichkeit. Das britische Informationsministerium wollte den Film eigentlich direkt nach dem Krieg in die Kinos bringen. Die Gießener Medienhistorikerin Professor Ulrike Weckel, die über die filmische Dokumentation der Befreiung der Lager geforscht hat, hat mir vor der Sendung erzählt, dass es Verzögerungen bei der Zulieferung des sowjetischen Materials gab.
Zudem lag es wohl daran, dass die britische Zone für die Briten eine große Belastung darstellte. Man musste die Bevölkerung versorgen, man spürte viel Apathie, der Wiederaufbauwillen war so noch nicht da. Und insofern war so ein bisschen die Zeit verpasst, meinten die Verantwortlichen damals, um diesen Film zu zeigen, der ja eher beschämend und niederdrückend ist, als nun einen ermuntert, wieder aufzubauen. Also man hat wohl angenommen, er würde dann etwas später gezeigt, aber er ist in Vergessenheit geraten. Dieser eine Film, muss man sagen, andere sind gezeigt worden in Deutschland und sind dann erstmal bekannter geworden. Dass der Film jetzt in voller Länge und in der Synchronisation, wie es geplant war, wenn auch auf Englisch und nicht wie auch geplant für das deutsche Publikum auf Deutsch vorliegt, können wir dem Imperial War Museum verdanken, die den jetzt rekonstruiert haben und den Text neu aufgenommen. Das ist wirklich ein besonders eindrucksvoller Film, weil er auch versucht, schon eine Geschichte zu erzählen, schon die schwierige Frage, wie hat es überhaupt dazu kommen können, ansatzweise zu beantworten, nach Antworten zumindest zu suchen. Und er setzt nicht nur auf so eine Schockpädagogik, die typisch war für diese Aufnahmen damals, den Deutschen also erstmal das Schreckliche sozusagen sie damit zu konfrontieren und abzuwarten, wie sie darauf wohl reagieren.
Der Projektleiter Sidney Bernstein hat damals gesagt, dass er den Film machen will, damit niemand die Wahrheit leugnen kann. Wie blickt die Forschung heute auf diese Aussage?
Also er war vielleicht ein bisschen zu pessimistisch, würden Experten heute sagen. Die Wahrheit geleugnet hat damals kaum jemand. Das war die große Sorge von vielen in den Lagern, dass sie dachten, das ist so unvorstellbar, das glaubt uns hinterher niemand. Aber die deutsche Bevölkerung wusste ja mehr, ahnte mehr oder traute zumindest ihrem Regime doch sehr vieles zu bei Kriegsende. Also zu Leugnungen, die man damals befürchtet hat, ist es kaum gekommen. Das ist ein späteres Phänomen.
Wenn Sie mal auf den Auftrag derjenigen gucken, die diese Aufnahmen gemacht haben, das waren ja keine Kriegsreporter, sondern es waren ja Soldaten mit Kameras. Wie haben die gearbeitet? Wie sind die vorgegangen?
Also es waren keine Amateure. Die haben nicht zum ersten Mal eine Filmkamera in der Hand gehabt. Die waren in diesen Propagandaeinheiten gewesen und die hatten auch im Krieg zum Teil schon gefilmt. Trotzdem haben sie gesagt, das, was sie dort gesehen hätten, wäre schlimmer gewesen als etliches, was sie vorher im Krieg gefilmt hatten. Aber mit der Situation waren sie ganz deutlich überfordert und sie haben damals versucht, wirklich das Fürchterlichste, also das besonders Grauenhafte festzuhalten, um ja nicht weiterhin dazu beizutragen, dass die Verbrechen unterschätzt werden. Also man hatte es ja auch in Großbritannien, in den USA so nicht unbedingt geglaubt oder gedacht, Das wäre wieder Kriegspropaganda. Also es geht darum, zu zeigen den Filmemachern, wie fürchterlich es ist. Sie geben vielfach zu Protokoll, das könnten die Bilder gar nicht zeigen, weil diejenigen, die es sehen, ja den Geruch zum Beispiel nicht in der Nase haben. Davon waren sie auch zusätzlich belastet. Also sie wollten diese Belastung weitergeben. Das ist der Geist damals zu denken, wenn man hier weggeguckt hat, absichtsvoll, dann soll das jetzt nicht länger gehen. Jetzt sozusagen konfrontieren wir mit dem Schrecken und zeigen ihnen, dass das jetzt die Welt entdeckt hat und damit auch, was sie gewusst oder hätten wissen können.
Aber Journalismus war das nicht und konnte es auch gar nicht sein. Ich meine, waren es Soldaten?
Ja, das ist kein Journalismus, das ist noch sozusagen, das sind die Ausläufer der psychologischen Kriegsführung. Wenn einige gesagt haben, das sind Propagandafilme, ist das in dem Sinne richtig, als das natürlich absichtsvoll mit einer geplanten Aussage gezeigt wurde. Aber Journalisten waren daran beteiligt. Das sind ja Kompilationsfilme, also aus dem historischen Filmmaterial, das alle Armeen gemacht haben, wird es zusammengestellt, wird überlegt, wie es zusammengeschnitten wird und mit welcher Narration. Daran sind einige Berühmte beteiligt gewesen. Hitchcock oder auch Billy Wilder oder Hannusch Burger werden dann immer wieder genannt, aber es ist Teamarbeit. Aber deutsche Journalisten sind insofern sehr beteiligt, weil als die Filme dann in Deutschland gezeigt werden, wird in den lizenzierten Zeitungen auf diese Vorführungen hingewiesen. Die sind ja nicht verpflichtend, anders als manche erinnern. In ganz seltenen Ausnahmefällen wurden Menschen aus einem bestimmten Ort nachdrücklich aufgefordert oder gezwungen, es sich anzusehen. Das ist wirklich die Ausnahme, aber die Zeitungen haben darauf hingewiesen. In dieser Woche läuft der Film, guckt ihn euch an, zeigt den Alliierten, dass wir besser sind als unser Ruf, dass wir uns das freiwillig angucken und belehren lassen, denn wir haben es ja so nicht gewusst. Und die deutschen Journalisten, die dann diese Filme bekannt machen, die äußern sich auch häufig dazu, wie denn jetzt der Erfolg war und sind häufig enttäuscht, dass es nicht so eine sozusagen ganz erkennbare Wandlung quasi im Kino gibt, die sich einige unrealistischerweise vorgestellt haben. 85 lief das schon im Fernsehen. Das hat eine große Resonanz gegeben von Leuten, die im Grunde wie deutsche Journalisten 1945, 46 auch so ein bisschen die naive Vorstellung haben, nach diesem Film ist alles anders, nach diesem Film ist jeder eines Besseren belehrt, den müsste jeder sehen. Sowas kommt bis heute als Internetkommentar, woraus sich immer wieder zeigt, dass wir diese Wunschvorstellung haben, es gäbe so ein Allheilmittel gegen Antisemitismus, gegen das Böse im Menschen, gegen mangelnde Mitmenschlichkeit, Gleichgültigkeit, was auch alles. Also die Filme sollen dann für alles herhalten und das können sie natürlich nicht, aber sie machen viel nachdenklicher, als viele nachträglich glauben wollen.
Ja.
Also
Frau Wette, wir zitieren, wenn ich da kurz einhaken darf. Wir diskutieren ja in Deutschland nicht erst seit Neuestem, sondern schon seit einiger Zeit darüber, ob zum Beispiel der Besuch einer KZ-Gedenkstätte verpflichtend zum Schulunterricht hier in Deutschland gehören sollte. Jetzt gibt es zu diesem Thema eine aktuelle Infratest-DiMAP-Umfrage im Auftrag der Deutschen Welle. Und danach haben 3 von 4 Befragten gesagt, dass der Besuch einer solchen Gedenkstätte verpflichtend sein sollte. Würden Sie sagen, dass so etwas vielleicht auch für Filmmaterial gelten solle? Also müsste das öfter verpflichtend gezeigt werden im Schulunterricht?
Also erstens finde ich schon für Gedenkstätten falsch. Man sollte auch mal an die Menschen denken, die dort arbeiten und die pädagogischen Programme machen. Denen ist nichts mit Besuchern gedient, die keine Lust haben, die sich gezwungen fühlen. Das steht ja einem Gespräch, das unbedingt notwendig ist, um mit diesem überwältigenden Material umzugehen, unbedingt im Wege. Das Gleiche gilt für Filmführung. Also die Alliierten waren damals schlauer als manche Ratgeber heute und haben es eben bewusst nicht verpflichtend gemacht. Und zumal so ein überwältigendes Bildmaterial kann man nicht einfach auf Leute loslassen und dann denken, dann bewirkt es Wunder.
Wenn Sie auf die mediale Aufmerksamkeit für den Holocaust heute schauen, darf man Gedenkstätten liken und gibt es sowas wie ein korrektes mediales Erinnern, Frau Weckel?
Natürlich gibt es angemessenere und unangemessenere Formen. Also wir sagen immer erinnern, da müssen wir ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist inzwischen so ein metaphorischer Begriff geworden in Bezug auf den Holocaust. Erinnern tut sich von uns niemand. Es geht um Wissen. Dass das auch für Menschen dort, also wenn Sie mich jetzt zu diesen Filmen fragen, damals eine Überwältigung war, auf die viele erstmal mit Schweigen reagiert haben. Und dann waren es andere, die das Schweigen gedeutet haben und da was reingelegt haben. Also ich glaube, man kann bis heute die Erfahrung machen, dass man in der Tat erstmal keine vernünftigen Worte findet, wenn man von so etwas erfährt, wenn man so etwas sieht, zumal im Film auf großer Leinwand. Die Erwartung, dass man gleich die richtige Reaktion zeigt, eine Betroffenheit, ist, glaube ich, wirklich etwas, was für Jugendliche ärgerlich ist. Und das spüren sie, dass sowas erwartet wird von ihnen. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn es auch trotz Reaktionen oder Verlegenheitsreaktionen gibt.
Die Medienhistorikerin Ulrike Weckel von der Universität in Gießen. Zum Thema mediale Aufarbeitung des Holocaust hat der Kollege Michael Borgers einiges online zusammengetragen, zu finden unter deutschlandfunk.de/mediasres. Sat.1 hat übrigens am Wochenende einen Werbespot für die 13. Big Brother Staffel veröffentlicht. Unter anderem wurden darin der Slogan »Wie viel ein Mensch wert ist, bestimmst du« und gelbe Sterne zur Bewertung der Kandidaten eingeblendet.